Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Sina Fröndrich und wir haben heute den Mangel im Programm, den Mangel an Azubis. Betriebe haben noch immer Probleme, Lehrstellen zu besetzen, aber immerhin, es wird ein wenig leichter. Und wir berichten über den Mangel an günstigem Wohnraum. Mantraartig wird da immer wieder eine Lösung präsentiert: bauen, bauen, bauen. Aber zu welchem Preis und auf wessen Kosten? Zunächst aber nehmen wir die Börsen in den Blick. Sind die fetten Jahre vorbei? Schlittert die Weltwirtschaft in die Rezession? Es gibt diese Sorgen und wir sehen sie anhand der Börsenkurse in den USA. Gestern -3% an der New Yorker Wall Street. Und als Begründung wird auf die Staatsanleihen verwiesen. Denn dort gibt es gerade eine Entwicklung, die schon mehrfach auf eine Rezession hingewiesen hat. Dorothee Holz erklärt, was sich dahinter verbirgt.
In der Welt der Zinsen ist nichts mehr, wie es war. Wer dem deutschen Staat Geld leiht, für kurze Zeit oder sogar für 30 Jahre, der bekommt keinen Zins, sondern zahlt drauf. Das liegt an der ultralockeren Geldpolitik der Europäischen Zentralbank. Die EZB will die Zinsen sogar noch weiter lockern, genauso wie die US-Notenbank. In den USA gibt es beim Kauf von Anleihen aber immerhin noch Zinsen. Doch seit gestern stehen die US-Zinsen Kopf. Die Zinsen für zweijährige Anleihen sind etwas höher als die Zinsen für Anleihen mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Man spricht dann von einer inversen Zinskurve. Normalerweise ist es umgekehrt, denn wer sein Geld für 10 Jahre verleiht, will wegen der höheren Risiken auch mehr dafür haben. Spielen die Märkte jetzt also verrückt? Auf jeden Fall sind Investoren in Alarmstimmung. Sie fürchten nämlich eine weltweite Konjunkturabkühlung, eine Rezession. Diese sogenannte inverse Zinskurve gilt nämlich als Rezessionssignal, als Signal dafür, dass sich die Wirtschaft im Ausnahmezustand befindet. Seit 1955 hat dieses seltene Phänomen am Anleihemarkt alle 9 darauf folgenden Rezessionen in den USA vorhergesagt. Es gab nur eine Ausnahme. Jetzt ist es aber nicht so, dass die US-Wirtschaft quasi übermorgen schrumpft. Eine Rezession folgt in der Regel erst 2 Jahre später. Marktkenner Mark Cranfield hat diese Flucht in Staatsanleihen aber schon häufig beobachtet, und zwar meistens im Monat August.
August is notoriously a very volatile month for bonds.
Der August ist berüchtigt für große Sprünge an den Anleihemärkten, so Mark Cranfield in Bloomberg TV.
And it looks as though this is going to be a typical August. It could get very messy before the end of the month.
Es sieht alles nach einem typischen August aus und es könnte zum Monatsende ziemlich heftig werden. Noch kann niemand vorhersagen, ob es nur ein kurzfristiges Phänomen ist oder ob die Lage am Anleihemarkt tatsächlich auf eine schrumpfende US-Wirtschaft hinweist, was dann ja auch die ganze Welt anstecken würde.
Also noch vieles im Ungewissen. Wie real ist die Gefahr des Abschwungs? Das wollen wir besprechen. Claudia Werle ist unsere Reporterin in Frankfurt am Main heute an der Börse. Wie groß sind die Sorgen?
Ja, die Sorgen sind groß und darüber möchte ich jetzt mit Holger Bahr sprechen. Er leitet die volkswirtschaftliche Abteilung bei der DK Bank. Herr Bahr, Entwicklungen, die hier an der Börse mit Sorge beobachtet werden, gibt es ja viele. Da sind die Zollstreitigkeiten, da ist das Hin und Her in Sachen Brexit, neuerdings die Unruhen in Hongkong. Ich könnte diese Liste wirklich noch ganz lange fortsetzen. Welche Faktoren belasten in Ihrer Meinung nach am meisten?
Na, in der Summe ist die Liste von Risiken schon sehr, sehr groß, sodass die Weltwirtschaft ein Stück weit verkrampft. Aber der Hauptpunkt für diese Verkrampfung sitzt sicherlich im Weißen Haus. Das heißt, das, was von US-Präsident Trump immer wieder an sehr hektischen, auch protektionistischen Maßnahmen wie dem Zollstreit mit den Chinesen adressiert wird, das ist sicherlich etwas, was über Monate jetzt anhält und immer noch ein Stück weiter eskaliert ist. Und das beschäftigt Märkte und Unternehmen sicherlich am stärksten und ist damit der größte Belastungsfaktor.
Dass Regierungschefs versuchen, die Welt in für sie günstige Bahnen zu lenken, das hat es ja immer wieder gegeben. Auch dass ehemals unbedeutende Volkswirtschaften groß werden, dass sie mächtig, dass sie bedeutend werden, das ist kein neues Phänomen. Was macht denn die aktuelle Lage so besonders?
Naja, seit dem Zweiten Weltkrieg haben wir zumindest das versucht, kooperativ zu lösen, mit multilateralen Abkommen in einem Verständnis, dass man miteinander Handel treiben soll, internationale Arbeitsteilung. Und in diesem Zuge haben sich eigentlich alle Länder ganz gut entwickelt, manche etwas besser als andere, aber zum Positiven. Und da ist Protektionismus eine sozusagen Hand angelegt an diese Grundfesten. Und wenn sich das wieder auflösen würde, man das zurückschraubt, dass die Länder wieder alleine etwas machen, dann machen sie es in Summe eben etwas schlechter. Und das ist ein Risiko, dass wir etwas zurückdrehen, was uns sehr erfolgreich die letzten Jahrzehnte nach vorne gebracht hat. Und das ist mit Sorge zu sehen.
Ein richtiger Paradigmenwechsel.
Ein Paradigmenwechsel, wirklich eine etwas andere Perspektive, so sie sich denn fortsetzt. Und das macht einen Unterschied zu vielen Regierungen, die auch Gutes für ihr Land tun wollte, aber das im Kontext internationaler Abkommen.
Wie zuverlässig ist denn diese inverse Zinskurve als Krisenbarometer?
Also es wird immer verwendet, immer hingeguckt, völlig zu Recht. In der Vergangenheit hat es wunderbar funktioniert, aber nicht, weil irgendwie eine Weissagung da drin steckte, sondern weil die Inversion, also dass die kurzen Zinsen höher als die langen sind, durch die Notenbank aktiv betrieben wurde, weil die Notenbank wollte, dass es der Konjunktur schlechter geht, weil die Inflation zu hoch war. Das heißt, es war mit Ansage eine Inversion, die die Notenbanken betrieben haben. Und da bin ich im Moment vorsichtig, denn die EZB hat die Zinsen nicht erhöht, die Fed hat sie zwar erhöht, aber nicht weit, senkt sie gerade wieder. Vor diesem Hintergrund glaube ich, dass das diesmal nicht so ein klares, eindeutiges Signal ist, dass die Rezession im nächsten oder übernächsten Jahr sofort vor der Tür steht. Diesmal ist es etwas anders, die Notenbanken haben es nicht forciert.
Angenommen, es kommt zu einer Rezession in den USA, was hätte das für Folgen für die Weltwirtschaft?
Nun, die amerikanische Volkswirtschaft ist eine der wichtigsten Volkswirtschaften. Sie ist zwar relativ geschlossen, aber natürlich, wenn der Konjunkturmotor USA ausfallen würde, würden wir das auch spüren. Aber nicht zuletzt vor allen Dingen die Kapitalmärkte, denn es ist der größte Kapitalmarkt. Und wenn dort sich Perspektiven auch vor allen Dingen für Unternehmen und Aktienmärkte eintrüben würden, dann wäre das sicherlich auch was, was auf die globale Kapitalmarktlandschaft ausstrahlt, und zwar negativ.
Kurz zum Schluss, es ist etwas anders, haben Sie ja eben gesagt, wie mit der Situation umgehen.
Nun, sich ein Stück weit wieder darauf besinnen, vor allen Dingen all die Länder, die dem Protektionismus nicht so ohne weiteres nachlaufen wollen, dass man hier gemeinsame Stärken hatte, dass man Multilateralismus voranbringt und mit Argumenten überzeugen, positiv darstellen, welchen Wert Globalisierung hat, internationale Arbeitsteilung hat und Zusammenarbeit, vor allen Dingen friedvolle Zusammenarbeit.
Sagt Holger Bahr, der Leiter der volkswirtschaftlichen Abteilung bei der DK Bank.
Und Frau Welle, in Frankfurt am Main, da sah es jetzt heute Morgen beim DAX so aus, als wenn die Sorgen nicht ganz so groß wären, aber dann hat auch der Leitindex ins Minus gedreht.
Er hat ins Minus gedreht und zwar deutlich, steht jetzt 0,8% tiefer bei 11.395 Punkten. Das Problem ist ja, es sind alles Dinge, die man nicht von heute auf morgen lösen kann, vor allem wie die Probleme zu lösen sind. Dafür gibt es einfach keine einfachen Antworten.
Sie haben ja jetzt über die Anleihen in den USA gesprochen. Wenn wir auf die deutschen Staatsanleihen schauen, die sind ja auch bei uns zuletzt gerade sehr gefragt.
Das ist richtig. Die haben sich, öffentliche Anleihen haben sich bis 2,62 Euro verteuert. Die Umlaufrendite ist auf einen neuen Rekordwert gefallen von minus 0,64 auf minus 0,68%. Zum Vergleich, vor einem Monat, also am 15. Juli, da lag die Umlaufrendite noch bei minus 0,3%. Und wenn wir den Zeitraum noch ein bisschen erweitern, vor einem halben Jahr, da pendelte sie bei null.
Der Dünge- und Salzkonzern K+S macht gute Geschäfte. Lässt der Handelskonflikt den MDAX-Konzern kalt?
Handelskonflikt, das ist das eine. K+S kann von höheren Verkaufszahlen und von höheren Kalipreisen profitieren. Der Umsatz ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8% auf rund 880 Millionen Euro gestiegen. Der Konzern kann auch vom gestiegenen US-Dollar profitieren. Deshalb blieb aus dem Auslandsgeschäft nach der Umrechnung in Euro mehr übrig und das spiegelt sich dann auch in den Aktienkursen wieder. Die Papiere heute mehr als 1% im Plus.
Schauen wir auf SGL, das ist ein Industriezulieferer, der sorgt für Schlagzeilen, weil der Chef geht.
Das ist richtig. Anfang August noch hatte das Unternehmen seinen Jahresausblick bestätigt. Heute nun zurückrudern. Es wird mit roten Zahlen gerechnet und nicht nur das, auch die Prognosen für die kommenden 3 Jahre, die sind obsolet. Das alles kam unerwartet. Die Aktie bricht ein minus 32%. Also sowas kommt wirklich nicht alle Tage vor.
Ja, und der Windanlagenbauer Nordex auch deutlich im Minus. Dabei gab es gestern doch gute Zahlen.
Gestern wurde von vollen Auftragsbüchern gesprochen, davon, dass die Produktion bereits hochgefahren sei Und heute nun Gewinnmitnahmen, die Papiere mehr als 11% im Minus.
Schauen wir noch aufs Gold.
Die Feinunze 1519,54 Dollar und der Euro wird mit 1,1155 Dollar gehandelt.
Claudia Werle war das mit Börseninformationen aus Frankfurt am Main. Studium oder Lehre? Oft fällt diese Frage zugunsten der Hochschulen aus. Während Hörsäle aus allen Nähten platzen, bleibt der Briefkasten einiger Betriebe leer. Nicht eine einzige Bewerbung für eine Lehre flattert ins Haus. Und doch scheint sich ein Aufwärtstrend anzudeuten. Die Berufsausbildung ist wieder ein ganz kleines bisschen stärker gefragt. Das zeigt eine Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertags. Eine Rolle spielt dabei auch die Integration von Geflüchteten. Dieter Nürnberger mit den Einzelheiten.
Der Abwärtstrend bei den Ausbildungsverträgen ist vorerst gestoppt, doch gleichzeitig blieben 2018 in jedem dritten Betrieb angebotene Ausbildungsplätze unbesetzt. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag, DIHK, stellte heute die Ergebnisse einer Online-Umfrage von mehr als 12.000 Betrieben vor. Das Ergebnis zeigt, dass vor allem die demografische Entwicklung weiterhin große Auswirkungen hat. Für die Unternehmen eine Herausforderung, sagt Achim Derks, stellvertretender DIHK-Hauptgeschäftsführer.
Unterm Strich liegt schon daran, dass wir heute mehr als 150.000 weniger Schulabgänger haben als vor 15 Jahren. Deshalb ist der Wettbewerb auf Seiten der Betriebe größer. Und das führt eben dazu, dass diejenigen erfolgreich sind, die viele Praktika anbieten, die gut bezahlen, die vielleicht einen Auslandsaufenthalt anbieten. Oder aber auch die, die auch Schwächeren eine Chance geben und sich dort engagieren, indem sie Nachhilfe geben, indem sie Flüchtlingen helfen, die Sprachkenntnisse aufzubessern, ist es eben kein Selbstläufer mehr wie vielleicht noch vor 10, 15 Jahren.
Eine Entwicklung, die sich in den kommenden Jahren noch verstärken werde. Doch immerhin bleibt die Anzahl der angebotenen Ausbildungsplätze in Deutschland stabil. Derzeit gibt es rund 1,3 Millionen Azubis. Die meisten Schwierigkeiten, Auszubildende zu finden, hat das Gastgewerbe und der Bereich Logistik und Transport. Auch das Baugewerbe tut sich weiterhin schwerer, obwohl hier die Besetzung der Ausbildungsplätze tendenziell zumindest zunimmt. Allerdings berichten die Betriebe auch von einer fehlenden Motivation vieler Auszubildender. Eine auf den ersten Blick mit über 60% sehr hohe Quote, sagt Hauptgeschäftsführer Derks. Allerdings.
Auf der einen Seite sind die jungen Menschen, die bei Themen wie Social Media und digitalen Themen durchaus fit sind und da auch was mitbringen, was den Betrieben hilft. Auf der anderen Seite haben sie zum Teil eine andere Vorstellung von Arbeit, als ihre Chefs haben. Also es ist sozusagen der Sprung für die jungen Menschen ins pralle Leben und von daher gibt es da durchaus dann auch Anpassungen, die beide Seiten sich abfordern müssen.
Was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass das Durchschnittsalter der Auszubildenden zunimmt, der Anteil von Studienaussteigern ebenso. Inzwischen sind rund 12% der Azubis älter als 24 Jahre. Positiv wertet der DIHK, dass immer mehr Flüchtlinge ausgebildet werden. Insgesamt sind es rund 45.000 deutschlandweit. Und sie sind vermehrt in den schlechter zu vermittelnden Ausbildungsbereichen wie Gastronomie, Verkehr und Bau anzutreffen. Sie benötigten zwar weiterhin gezielte Angebote beim Spracherwerb, doch berichten viele Unternehmen ebenso von einer großen Motivation der Flüchtlinge. Bei den Forderungen an die Politik hat der DIHK vor allem eine bessere Ausstattung der Berufsschulen im Blick. Hauptgeschäftsführer Achim Derks.
Mit Digitalisierung, Internetanbindung, auch einem technischen Support, den nicht die Lehrer machen, sondern Fachkräfte, die man dafür einstellt. Hier gibt es riesigen Nachholbedarf. Wir sehen hier ein Investitionsvolumen allein von 2,5 Milliarden, das nur die Berufsschulen brauchen, um da auf die Höhe der Zeit zu kommen.
Das Ausbildungsjahr hat am 1. August begonnen und laut Bundesagentur für Arbeit waren Ende Juli noch mehr als 200.000 Ausbildungsstellen unbesetzt.
Betriebe suchen noch immer händeringend Azubis. Das können also gute Bedingungen sein für jeden, der sich bewirbt. Anders sieht es in der deutschen Industrie zurzeit aus. Dort bauen die Unternehmen zunehmend Personal ab. Mehr dazu in den Wirtschaftsnachrichten mit Sandra Pfister.
Die Zahl der Beschäftigten in der deutschen Industrie ist im Juni den dritten Monat in Folge gesunken. Sie nahm um 2000 ab im Vergleich zum Vormonat. Allerdings ist das immer noch ein Anstieg der Beschäftigten im Vergleich zum Vorjahr. Da gab es in der Industrie im Juni insgesamt 1,1% weniger Beschäftigte, in absoluten Zahlen 61.000. Bayer, BASF, Volkswagen und ThyssenKrupp haben den Abbau tausender Stellen angekündigt. Die Gründe hierfür liegen allerdings nicht nur in der allgemeinen Konjunktur begründet, sondern sind hausgemacht oder in Umbrüchen in der Industrie begründet. Die Ratingagentur Moody's hat mit einer Herabstufung der Kreditwürdigkeit von ThyssenKrupp den Druck auf den kriselnden Konzern erhöht. Moody's bewertet ThyssenKrupp jetzt nur noch mit BA3. Damit rangiert der Konzern noch tiefer im sogenannten Ramsch-Bereich. Als Gründe für die Abstufung gab Moody's an, dass sich die Konjunktur eintrübe und die Nachfrage der wichtigsten Kunden aus der Autoindustrie zurückgehe. Der Bahnbeauftragte der Bundesregierung, Inak Ferlemann, CDU, hat den Vorschlag von Linke-Chef Bernd Rixinger zurückgewiesen, die erste Klasse in Nahverkehrszügen abzuschaffen. Er lehne diese sozialistischen Gleichmachereien, Zitat, ab, sagte Ferlemann. Auch die Deutsche Bahn sieht weiterhin Bedarf für eine erste Klasse in Regionalzügen. Zwar sei der Anteil der Erste-Klasse-Passagiere über die Jahre zurückgegangen, allerdings werde dieses Angebot weiterhin in vielen Regionen nachgefragt. Das plötzliche Verschwinden des Tengelmann-Chefs Karl Erivan Haub im April vergangenen Jahres hat das Familienunternehmen aus Mülheim an der Ruhr nicht aus der Bahn geworfen. Das Handelsimperium, zu dem neben der Baumarktkette Obi und dem Textildiscounter Kick auch zahlreiche Beteiligungen an Start-up-Unternehmen gehören, steigerte im vergangenen Jahr seinen Umsatz um 4,7%, wie der neue Konzernchef Christian Haub mitteilte. Zum Gewinn macht Tengelmann traditionell keine Angaben. Karl Erivan Haub war im April 2018 von einer Skitour in den Walliser Alpen nicht zurückgekommen. Kurz darauf hatte sein Bruder Christian Haub das Ruder im Familienunternehmen übernommen.
Wirtschaftsnachrichten von Sandra Pfister. Es braucht bezahlbaren Wohnraum in den Städten. Doch die Baugenehmigungen im ersten Halbjahr waren rückläufig. Es wurden gut 2% weniger Wohnungen genehmigt. Die Immobilienwirtschaft schlägt Alarm. Kommunen müssten mehr Bauland ausweisen. Aber ganz so einfach ist die Rechnung nicht. Denn es gibt durchaus Gegenden, in denen mehr Neubauten genehmigt wurden. Und nur bauen, bauen, bauen kann auch nicht die Lösung sein. Denn neue Gebäude versiegeln Flächen und nehmen Platz für Schulen, Spielplätze und Gewerbe. Über fehlenden Wohnraum und mögliche Antworten, Brigitte Scheutes.
Fehlender Wohnraum, das ist vor allem eine sozialpolitische Frage. Es fehle nämlich vor allem Bauland für Wohnraum in Ballungsgebieten. Wohnungen also, deren Miete sich auch weniger begüterte Menschen leisten können. Dabei gäbe es mehr baureife Grundstücke in den Städten, als tatsächlich bebaut werden, sagt Markus Lehrmann, Hauptgeschäftsführer der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen.
Das sind Grundstücke, die zum Beispiel als Spekulationsgrundstücke benutzt werden, weil es im Moment in der Niedrigzinsphase sehr attraktiv ist, ein Grundstück zu halten, weil es Tag für Tag mehr Geld wert wird und man hält es als Sparbuch zurück. Es gibt aber auch Grundstücke, die untergenutzt sind, auf denen durch Aufstockung etwas passieren könnte. Wir müssen uns auch an den Gedanken gewöhnen, dass unsere Städte dichter werden. Wir brauchen mehr Wohnungen im Geschosswohnungsbau. Bis in die Hochhäuser hinein.
Das erste Problem könnte die Politik lösen, meint Lehrmann, indem man bebaute Grundstücke steuerlich entlastet, die Spekulation also weniger attraktiv wird. Das zweite sind Umbauten und Aufbauten, auch auf Parkhäusern oder Gewerbeimmobilien. Durch solche Aufstockungen könnten 1,1 Millionen Wohnungen, die durchschnittlich 85 Quadratmeter groß sind, entstehen, hat die Bundesarchitektenkammer errechnen lassen. Allerdings seien dazu auch mehr qualifizierte Stadtplaner in den Kommunen nötig, meint Lehrmann. Fachkräfte fehlen auch an anderer Stelle. So fehlten entsprechende Mitarbeiter in den Genehmigungsbehörden, sagt Inga Steinbach. Barthelmes, Sprecherin des Hauptverbands der deutschen Bauindustrie. Und die Bauindustrie stört sich an den unterschiedlichen Vorschriften in den einzelnen Bundesländern. Wenn der Typus eines Wohngebäudes in einem Bundesland genehmigt sei, dürfe es noch lange nicht in dieser Form in einem anderen erbaut werden.
Das ist enorme Zeit und kostet dadurch auch Geld, sowohl die Unternehmen bzw. eben auch die Planer in dem Fall. Wenn sie für jedes Gebäude, was eigentlich seriell modular erstellt werden kann und nur in unterschiedlichen Bundesländern steht, sie jedes Mal dieses Baugenehmigungsverfahren anwenden müssen, was einfach unsäglich ist, ehrlich gesagt. Und auch schwer dem Bauherrn zu erklären, warum es hier lange dauert und dort etwas schneller geht.
An einer Stelle aber sollten die Behörden dann doch etwas schärfer prüfen, meint Philipp Heuer vom Naturschutzbund Deutschland.
Und ganz besonders kritisch sehen wir das Bauen auf der grünen Wiese im Außenbereich. Und da kritisieren wir sehr stark den Artikel 13b, der jetzt verstetigt werden soll im Baugesetzbuch, der das beschleunigte Verfahren ohne Umweltprüfung im ländlichen Raum, im Außenbereich ermöglichen soll. Dadurch fehlen dann Kompensationsflächen. Wir verlieren sehr viel Grünraum und sehr wertvolle Böden. Deswegen lehnen wir gerade so etwas ab.
Wie man Investoren dazu bringt, mehr zu bauen, das macht derzeit das Land Nordrhein-Westfalen vor. Es vergibt zinsgünstige Kredite für den Fall, dass die Bauherren günstigen Mietwohnungsraum schaffen. Das könnte ein Beispiel auch für andere Bundesländer sein.
Brigitte Scheutes berichtete, wer mit Windows arbeitet, sollte dringend ein Update installieren. Das Bonner Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik warnt vor einer Sicherheitslücke, die große Schäden verursachen könnte, berichtet Dennis Horn. Und das Amt zieht schon Vergleiche zum Fall WannaCry vor 2 Jahren.
Frühjahr 2017. Die Schadsoftware WannaCry befällt Rechner weltweit, mehr als 230.000. WannaCry verschlüsselte deren Daten und forderte die Nutzer auf, Lösegeld zu zahlen, ansonsten seien die Daten verloren. Die Auswirkungen waren verheerend. Bei der Bahn fielen Anzeigetafeln aus, in China konnten Tankstellenkunden nur noch in bar bezahlen, Krankenhäuser, Ministerien, Infrastrukturen, alles war betroffen. Dementsprechend deutlich ist die Warnung, die jetzt vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik kommt. Nach unserer Einschätzung ist es nur noch eine Frage der Zeit, bevor es mit zu WannaCry vergleichbaren Cyberangriffen kommt, heißt es vom BSI. Die neue Schwachstelle im Betriebssystem Windows besteht aus Sicherheitslücken einer Software, die zur Fernsteuerung von Computern gedacht ist. Wer diese Schwachstelle ausnutzt, kann Schadsoftware auf einem Computer einschleusen, und zwar auch solche, die sich von allein weiterverbreitet, ohne dass man als Nutzer dafür etwas tun müsste. Die Schwachstelle ist die zweite innerhalb weniger Wochen. Schon im Mai hatte Microsoft zu einem Update aufgerufen, betroffen waren aber nur Nutzer der älteren Versionen Windows XP und Windows 7. Die neue Schwachstelle betrifft auch die aktuelle Version Windows 10. Gelöst ist das Problem bereits. Microsoft stellt über die Systemsteuerung ein Update bereit. Die Nutzer müssen es nur installieren.
Der Bericht von Dennis Horn war das. Die deutsche Wirtschaft ist im 2. Quartal geschrumpft, das hat das Statistische Bundesamt gestern mitgeteilt. Und diese Nachricht schürt ohnehin schon vorhandene Rezessionsängste. Und die Zeitungskommentatoren überlegen, was denn nun zu tun ist. Eine Auswahl in unserer Wirtschaftspresseschau.
Die Frankfurter Rundschau meint, jetzt ist der Moment gekommen, in dem der Staat als Stabilisator eingreifen muss, mit einem mindestens auf 5 Jahre angelegten Programm zum Ausbau der Infrastruktur. Und das wäre erheblich mehr als nur ein Stimmungsaufheller. Vielmehr können so die Klimaschutzziele erreicht, die Wohnungsnot in Städten bekämpft und schnelles Internet überall zur Verfügung gestellt werden. Zudem sind die Finanzierungsbedingungen so gut wie nie. Nach Einschätzung der badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe muss die Politik der Wirtschaft wieder mehr Aufmerksamkeit schenken. Eisernes Festhalten an der schwarzen Null wäre insofern falsch. Das bedeutet aber nicht, dass die Antwort auf alle Fragen Finanzspritzen lautet. Vielmehr müssen Rahmenbedingungen geschaffen werden, unter denen es sich wieder besser wirtschaften lässt. Doch selbst wenn die Weichen nun richtig gestellt werden, ist klar, dauerhaftes Wachstum kann es nicht geben. Nach knapp 10 Jahren Aufschwung führt an einer Delle quasi kein Weg vorbei. Die Bundesregierung will Kinder von Pflegebedürftigen, die eine Heimunterbringung nicht selbst bezahlen können, finanziell entlasten und erst ab einem Jahreseinkommen von 100.000 Euro zur Kasse bitten. Das klingt gut und ist im Einzelfall sicher eine Erleichterung, schreibt die Neue Osnabrücker Zeitung. Ob es sich bei dem Schritt wirklich um ein Gebot der Gerechtigkeit handelt, wie die Bundesregierung erklärt, ist eine andere Frage. Künftig werden also Kommunen und damit der Steuerzahler dort einspringen müssen, wo bislang die Familie füreinander einstand. An der eigentlichen Problemlage ändert das Gesetz nichts. Die Hessische Niedersächsische Allgemeine aus Kassel hält fest: Die Kosten werden steigen, wenn die Babyboomer-Generation älter wird und wenn Pflegekräfte endlich besser bezahlt werden. Schon diese Zusammenhänge zeigen, dass es mit ein bisschen Kosmetik bei der Pflegefinanzierung nicht getan ist. Fest steht, dass das Risiko steigender Kosten nicht weiterhin von den Pflegebedürftigen getragen werden kann. Kalkulierbare Eigenbeiträge, Steuerzuschüsse, Bürgerversicherung, Vorschläge gibt es viele. Es wird Zeit, dass die Beteiligten nicht nur sagen, was sie nicht wollen.
Das war die Wirtschaftspresseschau und damit geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Mehr von uns um 17.05 Uhr in Wirtschaft und Gesellschaft. Hier geht es weiter mit den Nachrichten, anschließend dann Deutschland heute mit meinem Kollegen Stefan Römermann. Ein Thema bei ihm nach der Senatswahl in Bremen, Rot, Grün, Rot, erstmals im Westen. Mein Name ist Cedar Fröndrich und ich verabschiede mich.